Hallo und Glück auf zu einem weiteren Schalke-Podcast, Folge 138, Episode 138. Sind schon ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen am Start. Das soll auch so bleiben und dafür danken wir euch, dass ihr uns so viel unterstützt, dass wir überhaupt noch hier aufzeichnen. Denn der Norbert, der nämlich heute neben mir sitzt, und damit erstmal Hallo und Glück auf Norbert.
Hallo und Glück auf René.
Podcast ist schon so eine kleine Leidenschaft geworden, ne, von dir?
Ja, der ganze Job ist im Grunde Leidenschaft, nach wie vor. Podcast mache ich persönlich deswegen sehr gerne, weil man da zum Teil die Reaktionen der Leute direkt 1:1 mitbekommt. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres, da spreche ich, glaube ich, für unsere gesamte Berufsgruppe im Leben eines Journalisten, wenn du überhaupt keine Reaktionen auf deine Geschichten bekommst. Und bei Print Online, da ist das tatsächlich sehr, sehr schleppend, Reaktionen. Da kriegst du also nur, wenn jetzt was besonders gut oder was besonders schlecht war oder wenn du einen dicken Bock irgendwo mal eingebaut hast. Aber bei diesem Podcast, bei diesen Formaten, da sind die Reaktionen direkter. Und da kann man dann gut mitarbeiten und freut sich über Lob und nimmt Kritik auch durchaus ernst und mit.
Du kriegst ja keine Kritik, Norbert. Jetzt müssen wir auch gleich die Brücke zu dem Teil schlagen, den du jetzt ja quasi angesprochen hast, und zwar unsere Hörer, unsere Hörerinnen, die sind natürlich das Pfund. Ne? Nur wenn die uns hören und uns interessant finden, existiert dann auch dieser Schalke-Podcast weiter. Und in der Tat gab es jetzt wieder sehr viel Lob, gerade für dich, Norbert. Ich werde es gleich nochmal ansprechen, ich habe es mir hier notiert. Und ihr habt ja die verschiedensten Möglichkeiten, mit uns auch in Kontakt zu treten. Das ist einmal, ihr seht uns teilweise auch, ihr seht uns bei YouTube, ihr seht uns auf unserer Schalke-Seite, dort gibt es ja immer eine Ankündigung von dem Podcast, da wird auch das Video mit eingeklinkt. Ihr seht uns auch bei Spotify, Spotify hat auch die Möglichkeit, Videos abzuspielen. Dauert immer ein bisschen, weil das sehr, sehr lange dauert, bis das Video hochgeladen ist. Da ist die Folge meistens schon 2 Stunden online. Also nicht gleich, wenn ihr der frühe Vogel seid, die dann sofort den Schalke-Podcast einschalten, das Video suchen, das dauert immer ein bisschen. Das geht nicht so schnell wie bei YouTube. Also ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Das tut ihr auch. Wir haben ja jetzt eine WhatsApp-Nummer, die ich sehr gerne mit euch teile. Da könnt ihr uns Nachrichten schicken und das habt ihr auch schon fleißig gemacht. Ich sage die Nummer einfach mal an: 0160 9034 7628. Da gerne schreiben. Zusätzlich haben wir nicht nur eine WhatsApp-Nummer, mit der ihr uns erreichen könnt, wir haben auch einen WhatsApp-Channel. Da blende ich jetzt wieder unseren QR-Code ein, den könnt ihr einfach abfotografieren mit der Kamera, dann kommt ihr direkt auf den WhatsApp-Channel. Da gibt es dann jeden Tag unsere Artikel, die wir auf der Seite des Medienausbaus und der Ruhrnachrichten veröffentlichen, auf unserer Schalke-Seite. Da gibt es dann einen Link, falls ihr es verpasst. Ja, ist auch eine schöne Möglichkeit, sich informieren zu lassen, weil man da entscheiden kann, bekomme ich die Nachricht? Ja, aber ich kriege sie nicht gleich eingeblendet. Ich kann da entscheiden, kriege ich die Push direkt aufs Handy oder gucke ich irgendwann abends oder wenn ich mal Zeit habe, gucke ich aufs Handy. Na, wer hat denn, was haben die denn alles so fabriziert, die Jungs? Ja, also Nummer habe ich kommuniziert und da habe ich auch Lob bekommen. Viele Grüße gehen erstmal raus an den Exilschalker Kempi aus Hamburg. Der hat in der letzten Woche geschrieben, ich mache es jetzt mal ein bisschen kürzer. Es waren doch ein paar einige und seid bitte nicht böse, wenn ich nicht sofort reagiere oder vielleicht gar nicht reagiere, wenn es dann untergeht. Das wird dann manchmal viel zu viel und ein paar habe ich aber rausgesucht, mit denen ich dann schon ein bisschen mehr Kontakt hatte. Christian, der die Noten von Karaman vermisst hat. Aus dem Spiel DFB-Pokal erste Runde.
Ja.
So, da habe ich dem zurückgeschrieben, naja, es war eine besondere Situation. In Aalen gab es vor Ort kein Internet. Und der Frank war ja unser liebgewonnener Kollege Frank Lisinski, der war ja in Aalen. Und hat dann so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ich habe gesagt, Frank, kein Problem. Schreibt das alles nieder, schick mir das, ich pack die Noten rein. Und dann habe ich ihm geschrieben, in der Hektik hat der Frank sicherlich den Karaman vergessen. Das habe ich dem Christian geschrieben. Es tut mir leid, Christian, falls du das jetzt hörst und siehst. Ist doch meine Schuld gewesen.
Welche Note hätte Karaman denn bekommen, wenn du ihn nicht unterschlagen hättest?
3, glaube ich.
Okay.
Ja, also kann ich gleich nochmal genau nachgucken. Aber ich habe natürlich falsch kopiert. Ich habe das alles rauskopiert und dann habe ich mehrere Blöcke in unserem System angelegt und den Karaman verschluckt. Also der Frankie hat es gemacht.
Ja, es war tatsächlich erstaunlich. Wir hatten uns für allen akkreditiert und die waren auch sehr freundlich und schrieben auch sofort zurück. Akkreditierung geht klar. Und dann schrieb aber die Dame aus der Pressestelle oder die da die Akkreditierung bearbeitet, mit Internet können wir leider nicht dienen.
Ja.
Und
ehrlich?
Ja, das fand ich irgendwie auch spannend und ich glaube, die meisten Kollegen haben sich dann, du bist da besser, im Thema irgendwie mit irgendwelchen Hotspots.
Oder ja, am Handy, wenn man genug Datenvolumen hat, ich meine, heutzutage ist das ja deutlich weniger ein Problem als vor, ich würde mal sagen, vor 5 Jahren war es noch ein Riesenproblem. Ach, ich würde sogar sagen, vor 2 Jahren, wenn du nicht unendliches Datenvolumen hast, dann bist du mit 2 GB, 3 GB, 10 GB beim Auswärtsspiel aufgeschmissen. Da ist halt ganz schnell mal vorbei, aber es hat ja irgendwie dann funktioniert. Heute arbeiten wir ja auch Hand in Hand. Ich wollte jetzt die Note von Karaman gleichzeitig suchen, das liegt mir einfach nicht. Ich kann nicht irgendwie reden, gucken und da gucken, ob alles passt und dann noch was. Ich werde das schon noch finden. Ja, also meine Schuld, sorry Frank und sorry Christian, dass ihr was falsch geschrieben habt. Michael aus Haltern am See, den möchte ich auch ein bisschen, den möchte ich natürlich groß grüßen, weil er natürlich aus meiner zweiten Heimat kommt. Haltern am See, wer kennt diese tolle Stadt nicht? Er hat ein bisschen Angst um die ganzen Verletzten, die wir momentan haben. Können wir momentan einen aktuellen Stand mal raushauen? Heute beim Training waren soweit alle da, bis auf Emil Højlund. Der hat ja, wie wir gehört haben, Probleme mit dem Wachstum. Also die Leiste ist wahrscheinlich nicht so schnell mitgekommen.
Ja, Probleme mit dem Wachstum würde ich gar nicht mehr sagen. Er ist wohl noch,
er ist noch drin, im
Wachstum.
Ja.
Und wenn du jetzt bedenkst, der kommt ja im Grunde aus einer U19-Mannschaft, macht jetzt das ganze Profi-Programm mit, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, denke ich. Und da muss sich der Körper natürlich erstmal drauf einstellen. Und das bereitet ihm wohl im Moment Probleme. Ich habe es heute allerdings so verstanden, dass er nicht mit der Mannschaft trainiert hat, weil wohl einige Übungen auf dem Programm gestanden haben sollen, die so ein bisschen kontraproduktiv gewesen wären, wenn er diese Übungen mitgemacht hätte. Ich muss allerdings gestehen, du hast das Training ja auch gesehen, wir kommen gerade ja vom Mittwochvormittag-Training. Ich habe da jetzt keine speziellen Übungen gesehen. Sie haben im Grunde...
Es könnte schon sein mit der Leiste, wenn es da zwickt und zieht. Die haben ja angefangen, die machen ja dann immer gerne so ein Spiel 3 gegen 3. Und das haben sie auf ganz kleinem Feld gemacht und dann wird das Feld ja sukzessive größer, schnellen Bewegungen.
Also waren keine gymnastischen Übungen damit gemeint, sondern im Grunde schon diese Spielformen, die eben schnelle, kurze Sprints, Tempowechsel innerhalb kurzer Zeit erfordern. Also das war wohl damit gemeint. Und da bin ich dann auch mal gespannt, weil das würde er ja am Sonntag in Magdeburg dann auch benötigen müssen, wenn er denn zum Kader gehören würde, ob das bis Sonntag dann sich wieder so angleicht, dass er dann für Sonntag ein Thema für den Kader wieder ist.
Wir werden gleich nochmal aufs Training zurückkommen, weil es kommt noch ein Punkt, da werde ich auch einen Namen ansprechen, den ich heute nochmal explizit genau beobachtet habe. Also, wir haben Højlund momentan aktuell verletzt, Paul Seguin ist wieder da.
Volles Programm.
Volles Programm, auch gestern schon. Gemacht, ja. Also da sind die Sorgen unbegründet, sage ich jetzt mal so, einfach in den Raum geworfen. Tomasz Kalas, ja, der ist im Reha Training. Der hat aber auch eine Verletzung, die schon sehr lange vorliegt. Das ist eine chronische Reizung des Knies.
Ja, das kann man jetzt sowohl positiv als auch negativ sehen. Man kann sagen, er hat diese Entzündung der Patellasehne, darum geht es wohl. Und ich glaube, da weiß jeder, der sich mal mit der Thematik so ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass das eine ganz hartnäckige und auch langwierige Sache sein kann. Und er schleppt diese Verletzung, wie Karel Geratz neulich mal fast beiläufig verraten hat, offenbar schon seit einiger Zeit mit sich rum. Ich glaube, Karel Geratz sprach sogar von einigen Jahren.
Ja.
Hätte das aber immer gut im Griff gehabt. Und da kann man jetzt hoffen, dass es auch weiterhin gut im Griff hat. Wenn man es negativ sieht, dann fürchtet man, dass jetzt möglicherweise der Zeitpunkt kommt, so langsam, wo es vielleicht nicht mehr im Griff hat. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Schalke hat relativ lange relativ früh von einer längeren Pause gesprochen. Und da sind wir möglicherweise erstmal ganz am Anfang. Es ist, glaube ich, jetzt die zweite oder dritte Woche. Und es war sogar...
Er hat erst ein Spiel gemacht.
er hat erst ein Spiel gemacht, zwei Zweifler befürchten sogar 6 bis 8 Wochen, da war auch schon die Rede von, also da muss man jetzt einfach mal wahrscheinlich tatsächlich von Woche zu Woche abwarten, wie sich das Ganze so entwickelt.
Also bei der verletzten Situation, die jetzt, also der Überblick ist gegeben, das ist jetzt nicht so dramatisch, wollte es einfach nur jetzt dem Michael mal so aus unserer Einschätzung mitteilen. Aber er fehlt natürlich, ne? Er ist natürlich genau der Mann, der in der Innenverteidigung die ganzen Sachen zusammenhält.
Ja, Kalasch ganz klar, genauso wie ähnlich gestrickt ist auch Ron Schallenberg, der ja am Sonntag in Magdeburg auch fehlen wird. Und Karel Geratz hat das neulich mal so gesagt. Da fehlen dir in Magdeburg mit Kalasch und Schallenberg fehlen dir nicht nur zwei Spieler, sondern es fehlen im Grunde zwei Persönlichkeiten. Mhm. Das sind absolute Führungsspieler, die schon auch Signale an die Mannschaft geben. Das sind im Grunde Bosse, die du auf dem Platz auch brauchst. Und wenn dann da zwei jetzt wie in Magdeburg schon fehlen, dann musst du schon basteln und sehen, wie du das Ganze jetzt in Ordnung kriegst. Und gerade in der Hintermannschaft, da war ja Kalasch in der vergangenen Rückrunde im Grunde überhaupt noch der Stabilisator, der das Ganze zusammengehalten hat. Und Karel Geratz hat ja auch absolutes Vertrauen zu ihm, hat ihn ja auch zu einem der stellvertretenden Kapitäne ernannt. Also da siehst du schon, welchen Stellenwert er in der Mannschaft hat. Naja, und wenn dir so einer dann erstmal zu Beginn der Saison dann wegbricht für ein paar Wochen, dann ist das schon nicht besonders erfreulich. Wir hatten Armin Younes ja auch noch, der sich verletzt hatte, der dann in Aalen, denke ich mal, gespielt hätte, wenn er sich nicht unter der Woche eine Erkrankung eingefangen hätte. Da war von starkem Fieber oder von hohem Fieber die Rede. Mhm. Karel Geratz hätte ihn, glaube ich, sehr gerne in Aalen gebracht, weil er sagte, das wäre natürlich der optimale Spieler gewesen, um gegen tiefstehende Mannschaften dann einfach auch mal für überraschende Lösungen zu sorgen. Hat nicht funktioniert, aber der trainiert jetzt auch wieder voll mit.
War gestern und heute auch voll.
Genau, und dann haben wir noch Brian Lassme.
Hatte den Gantenbein vielleicht noch, der genau, jetzt auch wieder da
Adrian
ist.
Adrian Gantenbein, auch das komplette Programm jetzt wieder mitgemacht. Und Brian Lassme fehlt ja im Grunde schon seit Saisonbeginn, hat Innenbandprobleme. Und ich denke mal, es ist ja im September wohl eine Länderspielpause und dass der danach dann, dass man da hofft, dass er dann wieder komplett angreifen kann.
Genau. Dann haben wir noch Lino Tempelmann, der aber eigentlich, der ist ein Reha und der ist irgendwie verschwunden. Ne?
Verschollen.
Lino Tempelmann hab den nicht einmal gesehen.
Lino Tempelmann gilt sozusagen inoffiziell als verschollen. Ja. Also da heißt es immer, der wäre zur Reha in München, weil er eine Knieverletzung hat. Aber irgendwie, mit wem du auch sprichst auf Schalke und der sagt dir das, ja. Meinst du irgendwie in Augen zu blicken, die eigentlich was ganz anderes sagen zu wollen. Das ist alles sehr schwer zu interpretieren. Also der letzte Stand, den wir jetzt haben, ist der, wir hatten ja heute Mittag auch einen kleinen Text dann drüber, dass man jetzt davon ausgeht auf Schalke, da er ja offensichtlich diese Knieverletzung hat und immer noch in der Reha ist, wo und wie auch immer, dass man jetzt davon ausgeht, dass er bis Ende August, also bis zum Schließen des Transferfensters, jetzt ohnehin keinen neuen Verein mehr findet. Und dass man dann halt versucht, ihn wieder in die Trainingsgemeinschaft aufzunehmen und ihn wieder in einen Zustand bringt, dass er entweder für Schalke tatsächlich wieder eine Option wird oder dass man dann im Winter einen neuen Versuch startet, wenn das Wintertransfer öffnet, dann, dass er dann vielleicht einen neuen Verein findet. Im Grunde würden wir jetzt wahrscheinlich alle sagen, wird sowieso nichts, dass der wieder dann für Schalke spielt, aber das Beispiel Tobi Mohr zeigt, dass sowas ja durchaus auch, wenn es optimal läuft, dass sowas durchaus auch möglich ist.
Vielleicht gibt der Tobi dem Lino ja ein paar Tipps, wie man sowas am besten anstellt. Also ja, also Tobi Mohr können wir gerne auch nochmal drüber sprechen heute im Verlauf der Sendung. Da machen wir eigentlich schon jede Sendung, dass Tobi Mohr fällt. Er ist aber auch momentan der Topscorer vor Karaman, ne? Und Silla, muss man ja auch sagen. Also, ja, das wäre die Aris Bayindir, den haben wir auch noch, der trainiert mit Brian Lassme individuell. Ja, der ist aber glaube ich, dann auch eher erstmal für die zweite Mannschaft so mit vorgesehen. Ja. Also, lieber Michael aus Haltern am See, die Angst, die ist begründet, dass Verletzte uns alles durcheinander wirbeln, sehen wir ja an Tomasz Kalasz, aber so schlimm ist es nicht. Also ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht dahin zielte, dass vielleicht falsch trainiert wird. Zu viel, falsch. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man kann zu viel, man kann zu wenig trainieren. Also ich glaube, die Sorge brauchte man nicht haben, oder?
Ja, muss man natürlich im Auge behalten. Ja. Aber würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, ist das, glaube ich, zu früh. Jeder dieser Fälle ist völlig anders gestrickt. Und also Younes beispielsweise, da muss man immer sehen, der ist auch schon sehr lange ohne Wettkampf. Und für den ist jetzt oder waren die letzten Wochen wahrscheinlich körperlich auch richtig, richtig anstrengend. Und dass dann der Körper sich irgendwann mal meldet und sagt, puh, jetzt brauche ich aber mal eine Pause, jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen zurücknehmen, das ist, glaube ich, ganz normal. Heulund haben wir drüber gesprochen, junger Mann, Thema Wachstum. Ja, also da kommt, das hört sich natürlich, wenn man die einzelnen Fälle auflistet, da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber was mir im Moment tatsächlich Kopfzerbrechen macht, ist einfach Thomas Kalasch, weil das kann im schlimmsten Fall noch durchaus ein Weilchen dauern. Und der ist natürlich ganz wichtig für die Mannschaft.
Ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt schon so viele Themen angerissen haben, aufgrund der Rückmeldung unserer Zuhörer, Zuhörerin. Finde ich super. Dann habe ich eine Rückmeldung von Till. Der hat uns auch geschrieben, dass er uns gut findet. Dann habe ich ihm nett und freundlich Danke gesagt. Und dann kam noch eine Nachricht. Da steht aber bei mir die ganze Zeit, kann noch einen Moment dauern, also Nachricht wird nicht übermittelt. Till, wenn du dich fragst, warum ich nicht antworte, ich habe noch keine, schreib die einfach bitte nochmal. Ja, dann viele Grüße an Marc aus Rede, mit dem habe ich schon ein Date zum Eisessen.
Schön.
Ja, ich hatte nämlich schön. Jetzt…
Warum lädt mich keiner zum Eisessen?
Wahrscheinlich, weil du im Social Media jetzt die letzten Tage nicht jeden Tag Eis gegessen hast an verschiedenen Orten. Und darauf hat er gesagt, mich angeschrieben und gesagt, pass mal auf, Kollege, du musst mal nach Rede kommen, da gibt es die weltbeste Eisdiele. Und das machen wir.
VfL Rede fällt mir da ein.
Ja. Ja. Aber es geht jetzt mal ums Eisessen, nicht um Fußball.
Ja, okay.
Also Marc, das steht. So, und dann die Biggie aus Aue. Und da habe ich mich ganz besonders gefreut, denn Aue ist meine Hut. Da komme ich her. Da bin ich, da habe ich Fußball gespielt sogar. Ja, viele Grüße in meiner Heimat. Und das hat mich dann doch wieder so ein bisschen gefreut. Und da habe ich mir hier aufgeschrieben, ja, wo hört ihr denn uns? Vielleicht könnt ihr uns das mitteilen in den Kommentaren. Gerne über WhatsApp uns mal mitteilen, wo ihr uns denn hört. Bestimmt nicht nur aus dem Ruhrpott. Ich hoffe das zumindest. Ja, jetzt habe ich hier als nächstes Stichwort YouTube und da habe ich natürlich als erstes stehen, super Podcast, leider noch kein Aufkleber. Vom Rainer. Ja, er hat recht. Hier soll eigentlich ein Aufkleber drauf.
Ah, okay.
Ja, ein Schalke-Aufkleber, weil der Tim, der liebe Tim, der hat das.
Ja.
Und ich habe gesagt, eigentlich wollte ich keinen Aufkleber und habe mir in meinem Terminplan eingeschrieben, montags und dienstags, da ich wusste, dass ich Dienstag und Mittwoch beim Training bin, gehe ich in den Fanshop und hole mir einen Aufkleber.
Du weißt aber schon, dass wir eigentlich aufgrund unseres Jobs zur Neutralität verpflichtet sind. Ich würde ja einen Aufkleber von Medienhaus Bauer oder Ruhrnachrichten oder
irgendwas. Ich, oder das nächste Problem.
Oder einen René Preuß Aufkleber.
Ich fahre gerne Zug.
Aha. Und du bist das.
Ja. Und ich habe dann sehr gerne meinen Laptop auf dem Schoß und arbeite teilweise. Und ich wurde letztens angepöbelt, obwohl ich keinen Aufkleber drauf habe, nur weil ich eine Schalke-Seite auf hatte. Und das war mir dann zu riskant, aber du hast gesagt, einmal die Neutralität. Zweitens wollte ich dann doch umswitchen, weil das war nämlich meine erste Idee. Ich möchte nicht den Tim das nachmachen mit dem Aufkleber, ich möchte den Erwin haben. Es gibt den Erwin als…
Der wurde neulich sogar auf Schalke verteilt.
Ja.
Bei einem der ersten Trainingseinheiten in dieser Saison.
Ich habe keinen gekriegt.
Aus irgendwelchen Gründen hat Schalke eine Schamoffensive gestartet und ist mit…
Darum ist der ausverkauft.
Das kann sein.
So, ich war nämlich im Fanshop gesagt, weißt du was, ich mache den Erwin immer hier dran zu unserer Sendung und dann kann ich ihn im Zug abmachen und es gab keinen Erwin.
Ich habe für den Frank Lesinski was mitgenommen. Ein paar Fähnchen auch, Erwin Aufkleber, da wird er sich… Der hat bald Geburtstag, da wird er sich bestimmt drüber freuen.
Ja.
Ach, jetzt habe ich es schon verraten.
Ja, Rainer, ich werd keinen Aufkleber machen, ich werde den Erwin draufballern, wenn er dann wieder da ist. So, dann hat mir in der letzten Folge gesagt, dass natürlich die Podcast-Folgen mit dir immer sehr, sind die besten. haben wir gesagt.
Ich muss da gleich erstmal zwischengrätschen. Ich lasse dich jetzt erstmal
aber lobpudeln. Der Dieter Rapko
ich lasse dich erstmal bestätigt. Lobpudeln und dann grätsche ich dazu.
Ja, aber ging auch ein bisschen gegen mich. Das tut auch ein bisschen weh. Er hat nämlich geschrieben, es stimmt, die Folgen mit Norbert sind die besten. Alle anderen werde ich mir künftig schenken.
Nein, also da muss ich dem Dieter widersprechen.
Ja, ich finde das völlig in Ordnung. Dieter hat seine Meinung und alles gut.
Ich meinte auch nicht, dass das die Besten sind, sondern dass er sich die anderen schenken soll.
Also ja. Es sind die Besten. Nein. Aber jetzt ist mir aufgefallen, bei YouTube zum Beispiel gibt es ja so wahnsinnig tolle Möglichkeiten zu bewerten. Da gibt es immer den Daumen oben und den Daumen nach unten. Und da habe ich festgestellt, dass ich immer einen Daumen nach unten habe, wenn ich dabei bin. Also ich muss so irgendeinen da draußen haben, der sagt, boah, er schon wieder, Daumen runter. Bin ich nicht dabei, ist manchmal 100%.
Also ich bin es nicht, weil ich wüsste gar nicht, wie man den Daumen da installiert.
Ja, ich weiß, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber es gibt einen, der immer einen Daumen nach unten macht.
Ich muss aber ganz kurz, wenn du jetzt oder gerade da suchst, ich muss auch was dazu sagen, bei deiner ganzen Lobhudelei, was ich natürlich auch schön finde, dass vielleicht nicht unbedingt Kritik, aber dass das sachdienliche Hinweise dann auch direkt kommen. Beispielsweise hatten wir im letzten Podcast, den wir gemacht haben, gerätselt, ob Schalke schon mal einen Fußballer des Jahres hatte. Es ging da um Toni Kroos. Mhm. Und da habe ich irgendwie beiläufig gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, dass Schalke schon mal einen hatte. Ist natürlich Quatsch, weil Manuel Neuer 2011.
Letzte Jahr.
Und das schrieben auch dann einige Leute rein. Na klar, hatte Schalke schon mal einen Fußballer des Jahres. 2011 war natürlich das Jahr, als er zu den Bayern gewechselt ist. Aber die Wahl erfolgte natürlich aufgrund seiner Verdienste auf Schalke. Weil er war ja vorher schon, vor seinem Wechsel zu den Bayern, ein großartiger Torwart. Die Bayern haben hinterher immer so getan, als wenn er erst da zum Weltklasse-Torwart gereift wäre. Aber meiner Meinung nach ist das ja hier schon unter Lothar Matuschak und Co. passiert. Das sage ich jetzt aber so durch die Schalker Brille immer so ein bisschen.
Gut. Gehen wir weiter im Text und zu unseren Zuhörern und Zuseherinnen. Da ging es natürlich auch letzte Woche um den Fall Kaminski. Und über den...
Der Fall Kaminski.
Ja. Das klingt ja. Es war natürlich ein Podcast, der vor dem Spiel gegen Aalen stattgefunden hat. Und da war ja noch nicht abzusehen, dass Wasinski und Sanchez dann in der Innenverteidigung stehen und spielen. Zudem kann man das jetzt einfach nicht mehr vergleichen, was Zarion geschrieben hat. Er hat das natürlich gefordert, dass Mark Kaminski nicht spielt und dass die anderen spielen. Sie haben es gemacht und viele, wir hatten auch gesagt oder wir haben schon mal drüber gesprochen oder ich hatte meine Trainingseindrücke mal wiedergegeben, dass ich im Training schon verstehen kann, warum Karel Geraerts Wasinski und Sanchez noch nicht eingesetzt hat. Ich meine, ist ja auch noch Zeit. Ne? Wir haben zwei Spieltage in der Bundesliga hinter uns und haben ein DFB-Pokalspiel, wo wir natürlich auch nochmal vielleicht so drüber sprechen sollten. Viele gesagt haben gegen den Fünftligisten, Frank hat immer gesagt, darüber rede ich gar nicht. Da kommst du locker durch. Im Endeffekt hätte es vielleicht sogar schief gehen können. Ne? Wenn manche Entscheidungen vielleicht anders gefallen wären. Zum Beispiel kein Tor von Karaman.
Sollen wir erst Kaminski oder spiel in Aalen?
Ja, lass uns das.
Ich glaube, Karel Geraerts hat so ein bisschen gepokert. Er hat gesagt, oder er hat sich gesagt, mit oder in Aalen muss es auch mit Wasinski und Sanchez gehen. Ich glaube, bei Gegnern der höheren Kategorie hätte er das auch nicht gemacht, weil Karel Geraerts sieht die Spieler jeden Tag im Training, der sieht sie auch noch häufiger als wir. Und es hat dann auch schon seinen Grund, warum er, nicht nur er ja übrigens, sondern alle Schalker Trainer, seitdem Kaminski hier auf Schalke spielt, sich eigentlich immer auch für, oder sich sehr oft für Kaminski entschieden haben. Ich denke mal, Aalen war jetzt zweite Liga gegen fünfte Liga, da bin ich beim Frank, da sage ich auch, da darf normalerweise nichts anbrennen. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich habe vor jedem Oberligaspieler habe ich riesigen Respekt. Ich habe es nie so hoch geschafft. Meine Grenze war Bezirksliga, Landesliga. Mhm. Aber mein persönlicher Vergleich ist da uninteressant, sondern wir argumentieren ja hier dann von der Profiebene. Zweite Liga, fünfte Liga sind drei Ligen Unterschied. Und da musst du eigentlich jeden aus dem Schalker Kader bringen können und musst das Ding trotzdem irgendwie nach Hause bringen. Jetzt kannst du sagen, Magdeburg hat es erwischt, aber das war immerhin auch gegen Regionalligisten. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied wieder. Ich sage mal, fünfte Liga Oberliga, da sind wir dann aber schon im Grunde im reinen Amateurbereich. Und da musst du, da musst du als Profimannschaft, als Schalke 04, musst du da gewinnen. Da bleibe ich bei. Natürlich hätte es auch schief gehen können, aber hätte ist immer so eine Vokabel, die hinterher keine Rolle spielt. Du hast da 2-0 gewonnen, bist weitergekommen. Schiedsrichterentscheidungen waren diesmal auf deiner Seite. Und jetzt kannst du auch einen Strich drunter machen. Ich glaube, für den Zweitliga-Alltag hat dieses Spiel relativ wenig Bedeutung, außer dass man halt gesehen hat, dass es schon sein könnte, dass Wasinski und Sanchez zumindest gemeinsam in der Innenverteidigung, dass die vielleicht doch noch nicht so weit sind, wie sich mancher das wünscht. Und dass insofern die Entscheidung, Kaminski dann doch wieder zu spielen zu lassen, wenn Not am Mann ist, dass die vielleicht dann aus Trainersicht doch irgendwo nachvollziehbar ist. Ich kenne ja die Vorbehalte gegen Kaminski, ist doch völlig klar. Und viel bezieht sich jetzt auch auf das Spiel in Nürnberg.
Obwohl er da gar nicht geplant war, ne, ursprünglich.
Nürnberg war da, er nicht geplant, weil da sollte er eigentlich...
Ron Schallenberg.
Da sollte eigentlich, wie war das? Ich glaube,
Paul, und Schallenberg.
Paul Seguin war ausgefallen.
War ursprünglich geplant, hat sich noch warm gemacht.
Seguin hat sich noch warm gemacht. Geratz musste umdisponieren, hat dann... Schallenberg hätte wahrscheinlich hinten gespielt, ist dann ins Mittelfeld quasi befördert worden und Geratz hat sich für Kaminski entschieden, weil der in der vergangenen Saison halt mit Cissé schon zusammengespielt hat. Ein völlig logischer, völlig nachvollziehbarer Gedanke und es hat ja in der ersten Halbzeit auch alles ganz, ganz gut funktioniert. Vieles bezieht sich dann ja auf das, ich glaube es war das dritte Nürnberger Gegentor, das dritte Nürnberger Tor, als sich Kaminski ja erst abkochen lässt und dann im Spurt auch hinterherläuft. Aber da sage ich mal, dass wenn Marcin Kaminski in solche Spurts verwickelt wird, gegen 18- oder 19-Jährigen, dann hat er keine Chance. Er braucht im Grunde gar nicht mehr hinterherlaufen. Das ist eigentlich, da kann er die Hand heben.
Ich denke das manchmal da auch.
Ich muss. Aber er muss es ja trotzdem machen. Er macht es ja auch, zumindest das ehrt ihn ja. Aber du weißt, was ich sagen will. Da steht er auf verlorenem Posten. Im Grunde kann er die Hand heben und sagen, Freunde, ich bin raus, das muss jemand anders klären jetzt. Das ist ja völlig klar, dass er da seine Defizite hat. Das wissen wir alle. Das brauchen wir auch im Grunde jetzt nicht Woche für Woche thematisieren, ob man aus ihm noch einen schnelleren Spieler machen kann, das weiß ich nicht. Und wenn du mit Karel Geratz sprichst, dann wird er dir sagen, der ist gar nicht so langsam, sondern der ist von den Verteidigern, die ich habe, jetzt bitte nicht lachen da draußen, aber das lässt Geratz durchblicken, ist der noch einer der schnelleren. Und damit sagt er im Grunde auch schon deutlich was über Wasinski und Sanchez. Und da ist, glaube ich, das Thema Tempo sowohl von den Beinen als auch vom Kopf. Da hat Geratz im Moment bei beiden noch so seine Zweifel. Und wenn du die Anfangsphase von Aalen mal siehst, da waren sie auch noch relativ nervös. Da hast du ja gemerkt, so richtig standfest sind die noch nicht, können sie auch nicht sein. Aber jetzt stell dir vor, das passiert alles mal beispielsweise am Sonntag in Magdeburg. Also und jetzt, ich bin mal in Magdeburg, bin ich sehr gespannt, wie er die Hintermannschaft da formiert, weil du hast wieder das Problem, diesmal fällt nicht Seguin aus, diesmal fällt Schallenberg aus und Kalasch fällt aus. Das heißt, du musst zwei ganz wichtige Defensivpositionen musst du neu besetzen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie Geratz sich da entscheidet. Gesetzt scheint im Grunde nur Cissé zu sein. Und wenn er denn mit Viererkette spielt, Mörkin links und Gantenbein rechts. Aber wie er die zentralen Positionen besetzt, das ist eine sehr spannende Geschichte.
Ja. Wichtig ist zu betonen, dass natürlich ein Wasinski und ein Sanchez, die sind deutlich jünger, schon schneller im Laufen sind als Marci. Aber der Gedankengang wahrscheinlich noch nicht so gereift ist, dass die so schnell umschalten können, wie vielleicht ein Kaminski, der da viel, viel Erfahrung hat, aber nichtsdestotrotz unterhalten wir uns über ein paar Jahre Unterschied. Ne? Das wäre ja schon ein Armutszeugnis, wenn die beiden Jungspieler langsamer wären oder nicht schneller als Kaminski.
Dann unterhalte ich mal mit Karel Geratz darüber.
Ich glaube, er meint das Zusammenspiel, Beine und Kopf.
Ja, gut, aber dann sind die Beine zumindest auch mit.
Ja.
auch mit integriert. Da sind über 10 Jahre Unterschied zwischen Kaminski ist, wie alt ist er, 32 und die Jungs sind 20.
Können wir gleich nochmal genau gucken, bevor ich wieder was Falsches sage. Aber ich hatte dann natürlich auch noch, der Sarion hat ja geschrieben, dass er das nicht nachvollziehen kann, warum die Jungen nicht die Chance kriegen. Die haben sie jetzt bekommen. Und dann die Eindrücke, die ich geschildert habe aus dem Training, es klang jetzt so ein bisschen, als wenn ihn das nicht interessiert, weil die selbst nicht dabei sind. Ich habe heute aber trotzdem nochmal Marti beobachtet. Die haben ja so eine Art Staffellauf gemacht. Die haben sich in fünf Gruppen nebeneinander gestellt, mussten dann drei Sprünge aus dem Stand machen, dann Spurt geben, dann haben sie einen Pass bekommen und mussten den Ball in so ein kleines Tor versenken. Der Kaminski war nicht langsam. Der war mit dabei. Also ist er mir nicht aufgefallen. Kaminski, sagen wir mal so, am Ball ist er super, weil er halt schon viel Erfahrung hat und der verteilt die Bälle und das ist alles super gut. Also es war auch gegen Aalen in der ersten Halbzeit gut. Aber dann gegen den Ball, da hat er halt...
Wobei in Aalen hat Kaminski ja nicht gespielt.
In Nürnberg.
Du meinst in Nürnberg. Ja, natürlich. Solange das alles organisiert ist, solange das alles seinen geregelten Gang geht, ist das ein ganz stabiler Fußballer, der da hinten die Dinge einigermaßen regelt, der die einigermaßen im Griff hat. Aber sobald es dann, und wir werden ja über das Nürnberg-Spiel vielleicht auch noch sprechen, sobald es dann in eine Richtung geht, die so ein bisschen, oder die Schalke so ein bisschen die Kontrolle verlieren lässt, ist er dann auch einfach, oder wirkt dann einfach auch manchmal überfordert. Aber wir müssen einfach auch mal sagen, ganz egal, wer hier Trainer auf Schalke war, seitdem Kaminski da ist, ob das Gramozis war, ob das Büskens war, ob das Kramer war, ob das Reis war, ob das jetzt Gerards war, am Ende spielte immer und ziemlich oft Kaminski. Ich habe ja vor ein paar Wochen schon gesagt, er wird in diesem Jahr, in dieser Saison nicht mehr der Abwehrchef sein, als den wir ihn ja oft dann immer bezeichnet haben, aber er wird auf seine Einsätze kommen, da bin ich mir ganz sicher. Was viele, ich weiß, dass viele jetzt aufstöhnen und sagen, um Gottes Willen, aber es ist immer eine Frage der Alternativen und den Jungs eine Chance geben, das klingt alles immer ganz gut, alles super, aber dann lass das mal jetzt beispielsweise am Sonntag in Magdeburg in die Hose gehen, dann reduziert sich das schon wieder mit dem Fordern der Chance für die jungen Spieler und dann kann ich einen Trainer verstehen, wenn der dann sagt, nee, also dann nehme ich lieber die Lösung, da weiß ich, was ich habe, da kann ich mich drauf verlassen, ich weiß aber auch, welche Defizite der hat, aber da kann ich irgendwie mit kalkulieren. Bei den Jungs bist du da vielleicht noch so ein bisschen unsicher und das ist dann mehr so ein Abenteuer. Dass in Aalen, dass er beide Jungs jetzt hat zentral spielen lassen, das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, er stellt zumindest einen Erfahrenen daneben, dass die so ein bisschen Stabilität haben. Aber er hat es gemacht, es ist unterm Strich gut gegangen. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, und vielleicht wollte Gerards das auch, man hat auch gesehen, dass beide da möglicherweise für die zweite Liga ja noch nicht so bei 100% sind.
Das heißt, wir werden gegen Magdeburg in der Innenverteidigung Kaminski und Cissé sehen.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ich würde es vielleicht sogar so machen. Wenn ich jetzt nicht völlig durcheinander bastel und auf völlig verrückte Ideen komme. Aber da bin ich dann immer, in solchen Situationen, bei solchen Fragen bin ich immer froh, dass ich eben kein Trainer bin, dass ich mich hinterher ganz gemütlich hinsetzen kann und sagen kann, tja, Karel, da hast du aber schön daneben gelegen. Oder umgekehrt, Karel, super, hätte ich auch so gemacht.
Es sind ja auch noch ein paar Tage, wir haben heute Mittwoch, am Sonntag spielen sie ja dann in Magdeburg. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Cissé spielt, ist sehr groß. Wer neben ihm spielt, weiß nicht, ob er dann sich wagt, einen Wasinski zum Beispiel hinzusetzen. Gegen Magdeburg, okay, wollen wir kurz über Magdeburg sprechen. Wenn wir schon da sind, sollen wir dann vielleicht auch da bleiben. Klang alles ganz gut, der Start ist gelungen mit dem Sieg. Dann ein 0-0 gegen Elversberg und dann das Aus im Pokal gegen Kickers Offenbach.
War es nicht umgekehrt? Haben die nicht, die haben doch, glaube ich, letzte Woche gegen Braunschweig gespielt, ne? Haben die nicht gegen Braunschweig gewonnen?
0-0 gegen Elversberg und Braunschweig.
Genau, weil am ersten Spieltag hat Schalke ja gegen Braunschweig gespielt. Ja, aber so ein Pokal aus wirft dann natürlich auch in Magdeburg alles durcheinander. Wenn du gegen Viertligisten verlierst, dann gibt es da natürlich schon, schon die erste Unruhe. Und ich glaube, Frank hat ja heute Morgen so einen Text auch gemacht. Da gibt es vor allem in den sozialen Medien, ist da schon ordentlich Zündstoff drin. Ich bleibe dabei, Kickers Offenbach, Regionalliga, das ist schon, an einem schlechten Tag kannst du da halt rausfliegen. Jetzt hat es die erwischt. Und jetzt gibt es natürlich immer die Variante, entweder sind sie jetzt am Sonntag besonders motiviert, wobei motiviert sein werden sie ohnehin sein oder wären sie auch, wenn sie in Offenbach gewonnen hätten. Oder sie sind völlig down und kommen völlig ohne Selbstbewusstsein in dieses Spiel. Ich will da nicht prognostizieren, ich erinnere nur ans letzte Schalke-Spiel in Magdeburg, das war nämlich sehr, sehr, sehr unerfreulich.
Ja.
Entschuldige, dass ich darauf hinweise.
Aber 3-0 war das, ne?
Ja.
Und das 3-0 fand in der ersten Halbzeit statt.
Das fand ausschließlich
in der ersten Halbzeit. Wir müssen uns vielleicht dann auch kurz der zweiten Halbzeit widmen, weil da war Schalke schon ein anderes Schalke. Ja. Und wenn die das Tor getroffen hätten, wäre es vielleicht auch 3-3 ausgegangen.
Wenn sie das Tor gemacht hätten. Ich behaupte,
ich will da nur positiv.
Ja, alles gut. Das sollst du auch. Finde ich auch klasse. Und wir können uns stundenlang über die zweite Halbzeit unterhalten. Ich komme trotzdem weil ich will, dass wir am Sonntag positiv sind. Und deswegen will ich heute nochmal auf die erste Halbzeit zu sprechen kommen. Das war eine Schockhalbzeit. Also da habe ich glaube, da war auch Karel Gerhardt völlig entsetzt über den Auftritt. Und dass du dann in der zweiten Halbzeit, dass Magdeburg dann vielleicht, ja, wie sagt man so schön, Gang zurückschaltet und dass Schalke dann endlich auch mal sich nach vorne wagt und auch mal eine Chance hat, das halte ich im Grunde für einen Schalker Pflicht im Grunde. Aber der Drops war ja im Grunde schon gelutscht, als du dann 0-3 zurückgelegen hast. Und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn es da noch nicht 3-0 gestanden hätte. Vielleicht hätte Magdeburg dann ja noch weiter nach vorne gespielt und Schalke wäre nach wie vor so unterlegen gewesen. Also ich bewerte den 0-3 Rückstand zur Pause schon höher als die von dir so gut gemeinte Aufholjagd nach dem Seitengang.
Naja, Aufholjagd war es ja dann in dem Sinne nicht, aber sie waren schon deutlich besser. Ja, dann kommen wir wieder zurück zu dem Spiel gegen Nürnberg, weil wenn Schalke so wie in der ersten Halbzeit gegen Nürnberg in Magdeburg auftritt, ich glaube, dann wird eine ganz andere Geschichte geschrieben. Erst recht, wenn Magdeburg total verunsichert ins Spiel geht.
Ja.
Und man muss ja auch sagen, wenn man die Spiele so ein bisschen wenigstens verfolgt hat von Magdeburg, also diese vier Punkte, die die da haben, waren auch Glück.
Ja, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich stimme dir zu, wenn das Schalke in Nürnberg erste Halbzeit ist, so will ich im Grunde eine Schalke-Mannschaft in der zweiten Liga sehen. Mit breiter Brust, mit einem ganz klaren Plan, wie sie da vorgehen, mit einer großen Souveränität. Nürnberg hat überhaupt keine Torchance gehabt in der ersten Halbzeit. Schalke hat das super, super gemacht. Hätte auch mehr als das eine Tor machen können, vielleicht sogar machen müssen. Finde ich, war ein haushoch überlegen. Und und dann kam halt der Platzverweis, der ja jetzt nach dem zu erwartenden und für mich trotzdem etwas seltsamen Urteilsspruch des DFB Bestand hat für das Spiel in Magdeburg von Schallenberg. Und dann hat die zweite Halbzeit alles verändert. Wir müssen auch da über die andere Halbzeit sprechen, weil ich muss gestehen, von der zweiten Halbzeit in Nürnberg bin ich immer noch so ein kleines bisschen schockiert, weil ich hätte schon gedacht, dass Schalke in einer Verfassung ist, die so ein bisschen mehr Widerstandskraft auch in Unterzahl erwarten lässt. Und ich finde, da haben sie in den ersten 15, 20 Minuten haben sie sich mehr oder weniger im Schicksal in Unterzahl zu sein ergeben. Und es gab auch schon Mannschaften in Unterzahl, die sich deutlich besser gewehrt haben. Vor allem, wenn du vorher so überlegen warst, da habe ich eigentlich gedacht, natürlich, Schallenberg ist halt dann schon das Scharnier, das ganz wichtige Scharnier zwischen hinten und vorne. Da ist der, wie Karel Gerhardt sagt, da ist der nicht ein Spieler nur weggebrochen, da ist der eine Persönlichkeit weggebrochen. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, spielt doch einfach im Grunde so weiter, lass die Brust doch raus und zeigt denen doch im Grunde, ihr habt 45 oder 48 Minuten lang keine Chance gehabt, so, wir sind jetzt zwar einer weniger, aber wir haben das Selbstbewusstsein, wir halten euch vom Tor weg. Das ist überhaupt nicht geglückt. Und das erste Tor, das fällt, das hat mit Unterzahl im Grunde nichts zu tun. Da waren sie ja eigentlich sogar noch in Überzahl. Mörkin verhindert die Flanke nicht. Hat den, glaube ich, gar nicht richtig ernst genommen, der da von rechts geflankt hat. In der Mitte sind sich Cissé und Gantenbein nicht einig. Und ja, dann ist das Ding drin. Der Gegner kriegt auf einmal Oberwasser. Weil wenn du die noch eine Viertelstunde, 20 Minuten hättest spielen lassen und da wäre nichts bei rumgekommen, dann wären da die Köpfe auch, glaube ich, so langsam runtergegangen. Mhm. Aber Schalke hat die im Grunde, ich weiß, alles Unterzahl, schwierig, war auch relativ warm. Aber trotzdem finde ich, hat Schalke die durch eine zu große Passivität stark gemacht. Und das dritte Tor ist ja sogar dann im Spiel 10 gegen 10 gefallen. Da habe ich eigentlich gedacht, so jetzt können sie den Schalter nochmal umlegen, aber ist auch nicht passiert.
Nach der gelb-roten Karte ist ja Schalke dann wieder gekommen. Ja, und dann hat man ja gemerkt, das kann ja nur eine Kopfsache sein.
Genau. Aber trotzdem kriegen sie dann eben noch das dritte Gegentor. Also auch da wieder eine erste Halbzeit, zweite Halbzeit müssen wir unterscheiden. Und natürlich wünschen wir uns aus Schalker Sicht, dass wir jetzt in Magdeburg das Gesicht der ersten Halbzeit von Nürnberg sehen, was ohne Schallenberg auch relativ schwierig wird, weil der ist schon ziemlich wichtig.
Kommen wir nochmal zurück auf Kaminski, weil der Zarion hat ja gesagt, er fordert die Jungen, das hat er jetzt nur gesehen, und Roadrunner hat das Gleiche dann auch gesagt. Warum immer auf Kaminski? Zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg waren Aydin und die von dir angesprochene Mörkin einfach unterirdisch. Also es liegt nicht nur an Martin Kaminski.
Nein, das muss man sowieso, insofern finde ich den Hinweis schon sehr wichtig. Es konzentriert sich natürlich auch jetzt immer vieles auf Kaminski. Also der ist halt jetzt wirklich, jetzt ist er auch schon lange da und die Leute wollen vielleicht dann auch einfach, oder viele wollen vielleicht auch einfach dann neue, frische Gesichter sehen, weil Kaminski war ja schon Routinier, als er gekommen ist. Der geht jetzt, glaube ich, sein viertes Jahr auf Schalke. Und da sehnst du dich natürlich auch mal nach anderen Leuten irgendwo. Aber man sollte trotzdem jetzt wirklich nicht den Fehler machen und alles, was jetzt auf Schalke schief geht, immer auf Kaminski zu fokussieren. In Nürnberg, zweite Halbzeit, gab es tatsächlich auch noch andere Schalker Spieler, die da nicht das gebracht haben, was man von ihnen eigentlich erwarten sollte.
Jetzt kommt's. Kaminski sollte sich jeden Tag einen Autoreifen um den Bauch binden und Schnelligkeit trainieren. Das funktioniert auch noch mit 31. Also ich glaube, der ist 33. Ne? Schreibt Siegfried Renner.
Ach ja, der muss es wissen. Ja? Dann natürlich.
Also ja, hat er recht. Ein Autoreifen um den, okay. Frank wäre sowieso, der ist ja Leichtathlet. Ja. Frank ist ja schon seit, ich glaube, der wurde entbunden und ist sofort in Laufschuhe geschlüpft und ist losgelaufen. Also 32 ist Martin. Der hält sowieso sehr viel vom Lauftraining und Auslaufen und generell vom Laufen.
Nur, wenn es nach Frank ginge, würden die 10 Minuten in der Woche vielleicht mit dem Ball was machen und ansonsten nur laufen.
Ja, vielen Dank, liebe Leute, für eure ganzen Kommentare. Ihr habt es gesehen, ich gucke mal jetzt auf die Uhr. Es sind 43 Minuten, wo wir uns da jetzt quasi die Themen rausgefiltert haben. Wenn das weiter so geht, fände ich das ein gutes System. Auch wenn es dann nicht der ganz rote Faden ist, der durch die Sendung führt. Aber wir sind jetzt, glaube ich, nicht viel gesprungen. Wir haben alle Themen miteinander gut verknüpft. Darum gerne weiter eure Kommentare, eure Anmerkungen auch zu dem, was da auf Schalke gerade passiert. Komme ich nochmal zu einer Sache. Knappen Cast ist ja ein Podcast, der mit uns quasi befreundet ist, und letzte Woche gab es eine Premiere, die Kurvendiskussion, da haben wir uns dann ein bisschen mit denen ausgetauscht, da gab es mir leider zu wenig Rückmeldung von unserer Seite aus, oder von meiner Seite aus habe ich es vielleicht auch falsch gemacht, ich habe mit dem Tim über das Spiel gesprochen und ganz am Ende des Podcasts kam noch quasi die Unterhaltung mit dem Marco, mit der Tine vom Knappencast. Das wurde dann, glaube ich, nach hinten ein bisschen verschluckt. Wir wollen das ja immer machen, dass wir quasi nach Auswärtsspielen uns kurz zusammensetzen, 10 Minuten, Viertelstunde, uns ein bisschen austauschen. Der Marco und der Tim sind es dann im Normalfall, die das aus Fansicht so ein bisschen wiedergeben und wir halt aus unserer beruflichen Sicht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding. Heißt, bei uns Kurvendiskussion, freue ich mich drauf, nach Magdeburg werden wir es wieder machen. Wenn ihr das gehört habt, einfach mal auch dazu eine kurze Rückmeldung geben. So.
Ich muss den Leuten vielleicht noch sagen.
Die Stuhlproblematik ist auch überaus bekannt.
Ich bin zwar nur zu Gast hier und freue mich natürlich, dass man mir überhaupt einen Sitzplatz anbietet, aber sollten
und Wasser mit Sprudel.
Und Wasser mit Sprudel sogar heute. Ja. Und sollten Sie feststellen, dass ich hin und her wackel, das liegt nicht daran, dass ich so euphorisch bin oder dass ich möglicherweise gar betrunken bin, sondern der Stuhl ist doch eine sehr, muss ich gestehen, wackelige Angelegenheit. Also wenn ich gleich abtauche und nicht mehr zu sehen bin, dann liegt es am Stuhl und nicht an mir.
Sicherlich sind jetzt einige, die jetzt erst recht gucken und wollen, dass du fällst oder ich. Ich habe es ja letztes Mal auch schon. Ich hatte Schrauben in der Hand. Ich sitze auf dem gleichen Stuhl.
Aber dreh du dann trotzdem weiter, René. Lass dich davon nicht, nicht beeinflussen.
Wie kriege ich jetzt die Kurve zu unserer kompletten Eigenwerbung, die wir natürlich nochmal einwerfen müssen? Es gibt bei uns RZ-Plus-Artikel, die natürlich ein bisschen tiefer gehen in die ganze Problematik, nicht das, was ihr eh auf allen Portalen jeden Tag von Schalke lesen könnt. Da gibt es momentan ein Angebot, ein Schalke-Podcast-Angebot, 1 Euro für 4 Wochen, einfach mal testen. Kriegt ihr auf der Internetseite www.recklinghäuser-zeitung.de/Schalke-Podcast, aber da richtig geschrieben mit D, wie der Podcast denn auch wirklich heißt. Alles zusammengeschrieben, schreibe ich aber alles auch in den Shownotes. Oder ihr nehmt gerne auch Kontakt mit uns auf, hatte ich ja schon gesagt, per WhatsApp. Ich sage nochmal gerne die Nummer 0160 9034 7628. Ansonsten könnt ihr uns auch auf unseren ganzen Kanälen sehen. Und jetzt kommt's, wir haben auch eine Instagram-Seite, die wir noch gar nicht kommuniziert haben. Schalke Podcast. Auf jeden Fall mal nachgucken, reinschauen und uns abonnieren und dann könnt ihr auch da mit uns kommunizieren. Lass uns doch mal wieder über Schalke sprechen.
Sehr gute Idee.
Wir haben ja gestern, so hatte ich es zumindest formuliert in meinem Trainingsupdate, in meinem Video, es war so ein besonderer Tag auf Schalke. Ne? Es war Geburtstag, Weihnachten und Ostern quasi zeitgleich, denn es gab 3 Neuzugänge an einem Tag. Gab es das schon mal? Hast du das in deiner?
Kann ich mich jetzt spontan nicht dran erinnern, wobei wir müssen, um jetzt mal direkt dann schon mal einzutauchen, wir müssen natürlich diese 3 Neuzugänge, müssen wir so ein bisschen relativieren, was
ja, die. Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns doch erstmal so stehen. Schalke hat 3 Neuzugänge an einem Tag.
3 Neuzugänge an einem Tag.
Wahnsinn.
Da kann ich dir nicht widersprechen.
Mit prominenten Namen auch ein Spieler dabei.
Zumindest einen prominenten Namen, ja. Du meinst wahrscheinlich Mauro Salazar.
Ja. Unfassbare Ähnlichkeit hat. Heute auch wieder, das ist unfassbar, als wenn der junge Rodrigo da steht, mit langem Haar, zum Zopf gebunden, genau die gleiche Körperbewegung, die Art und Weise, wie er sich da gibt, es ist Rodrigo ein Jünger.
Es gab ja im Internet, in den sozialen Medien schon die Vermutung, dass Salazar Ben Manga angerufen hätte nach dem Motto, Ben, ich will wieder zurück nach Schalke, können wir nicht irgendwas drehen und dass man da möglicherweise dann das so gedeichselt hat und dass es tatsächlich ist. Nee, ist er glaube ich nicht und man muss diesen Salazar-Transfer auch so sehen. Also das ist glaube ich von den dreien so der mittelfristig so ein bisschen weiterhelfen soll. Also der ist ja noch sehr jung auch, wie alt ist er?
19.
Der wird bei den Profis kontinuierlich trainieren, soll auch da im Trainingsbetrieb bleiben. Ich vermute aber mal, dass der hin und wieder auch Einsätze dann in der U23 bekommen wird. Ich kann aber auch nicht ausschließen, wenn er sich hier gut einfügt und wenn er Gerrards auf sich aufmerksam macht, dass er dann auch tatsächlich hin und wieder mal zum Profikader gehören wird, was man beispielsweise von Steve Nut, so spricht man ihn glaube ich aus, in jetzt zumindest im kommenden halben Jahr noch nicht erwarten sollte.
Und vor allen Dingen keine Einsätze in der U23.
Nee, weil da darf er gar nicht als Nicht-Europäer.
Ja, er ist Afrikaner und wenn er irgendwie Verwandte oder sowas hätte im europäischen Raum, dann würde es da Möglichkeiten geben, aber er darf so. Kriegt er keine Freigabe.
Ja, da muss man ohnehin jetzt auch erstmal abwarten, wie sich das so entwickelt. Also der wird jetzt erstmal hier ein halbes Jahr am Trainingsbetrieb teilnehmen, soll überhaupt erstmal Erwachsenenluft, Profiluft, Seniorenluft schnuppern. Ist auch relativ wichtig, weil der kommt wohl aus einer aus einer reinen Fußballakademie.
Du sprichst jetzt von Steve Knoot.
Genau, ja. Genau. Und das heißt, dass, wenn ich das alles richtig verstanden habe, dass die da auch so überhaupt keine Meisterschaftsspiele, keine Wettkampfspiele machen, sondern die spielen im Grunde in Anführungsstrichen nur unter sich.
Um sich besser zu machen.
Um sich besser zu machen und sind eben auch in dieser Akademie dazu angehalten, oder die Trainer sind dazu angehalten, die Spieler weiterzuentwickeln. Die Trainer werden wohl auch dementsprechend entlohnt. Und da ist Schalke dann eben offenbar auf Steve Knoot aufmerksam geworden. Und das ist einfach jetzt mal ein Experiment, den holst du jetzt hier hin und musst jetzt mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber da darf man jetzt im Moment überhaupt noch keine hohen Erwartungen haben. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, finde ich von der Statur her, mehr wie so ein Marathonläufer. Ist recht groß.
Sieht auch sehr alt aus. Auf den Bildern, auch heute beim Training, habe ich so gesehen, er sieht nicht aus wie 19.
Ja, gehen wir mal trotzdem mal davon aus, dass er 19 ist.
Gab es schon mal Fußballer, die ihr Alter gefälscht haben?
Ob die Fußballer... Also, wir reden jetzt generell, wir reden jetzt nicht über Steve Knoot. Also wir wollen jetzt, um Gottes Willen.
Aber das wäre ja auch blöd.
Wir wollen jetzt nichts unterstellen, aber es gab solche Fälle, natürlich. Ja. Es gab ich glaube, war nicht mit Anthony Yeboah, war da nicht auch immer?
Vermutung wahrscheinlich.
Ne? Vermutung oder wie auch immer, also Diskussionen und hin und wieder, dass dann da auch mal irgendwann mal was nachgewiesen wurde, glaube ich. Tatsächlich ist er auf jeden Fall recht groß und er ist sehr, sehr, sehr schlank. Er ist, glaube ich, 1,89 Meter groß und wird offiziell angegeben mit 74 Kilo. Finde ich für die Größe, finde ich bemerkenswert wenig. Frank sagte natürlich völlig normal.
Ja. Frank wiegt 45 Kilo.
Frank hat zu seiner Kampfzeit, also zu seiner großen Leichtathletikzeit, 68 Kilo gewogen.
Mhm. Haben wir alle mal, oder?
Insofern hält er Steve Knoot sozusagen für ein Schwergewicht, aber angesichts der Körpergröße finde ich das relativ wenig. Okay, muss man alles mal sehen. Und der dritte im Bunde ist Ilje, wie heißt er?
Ilje Amash. Also, das H wird nicht ausgesprochen.
Ilje Amash. Und der ist schon der ist schon ein Schritt in den Planungen weiter, höher angesiedelt, also der wird quasi so als Soforthilfe oder als erhoffte Soforthilfe gesehen, ist glaube ich 21 Jahre alt, wir hatten heute die Gelegenheit mit ihm nach dem Training zu sprechen, von der Statur her so ein bisschen finde ich wie Amin Arid, bisschen schmächtig, auch
gleiche Sprache,
nicht der allergrößte, gleiche Sprache sowieso, auch eine vielleicht ähnliche Position, offensiv auf jeden Fall, Amash soll allerdings so mehr von den Flügeln kommen, das ist natürlich so ein Spieler, von dem erhoffst du dir die ja so oft vermisste Kreativität, dass der vielleicht mal eine Situation auflösen kann, die du vorher nicht im Training geübt hast, die einfach mal spontan ist, die einfach auch eine gewisse spontane Spielintelligenz erfordert. Und da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht am Sonntag auch schon zum Kader gehört. Startelf finde ich noch ein bisschen früh. Fehlt mir jetzt im Moment noch so ein bisschen die Fantasie.
Also, aber du hast ja gerade gesagt, wir haben heute mit ihm gesprochen. Ja. Und da hat er natürlich auch die Frage gestellt bekommen, wo er sich denn selbst gerne sieht. Und da wurde dann schon auch geäußert, dass links natürlich schon so seine Lieblingsposition ist. Und ich gehe davon aus, weil wir haben ja auch gefragt, wann der Kontakt zustande gekommen ist mit Schalke. Die Vereine haben sich wohl im Juni das erste Mal zusammengesetzt. Da war ja definitiv im Juni noch Fakt, Tobi Mohr zum Beispiel, der ist nicht geplant. Ne? Und könnte ich mir schon vorstellen, dass er einer war, der für die linke Seite auch geplant ist. Er kann aber auch im Sturm spielen oder auf der rechten Seite spielen. Aber nichtsdestotrotz, Tobi Mohr kriegt jetzt Konkurrenz oder muss er sich jetzt als Rechtsfuß auch ein bisschen umstellen?
Tobi Mohr ist quasi konkurrenzlos im Moment.
Ja, ne?
Ja, ja. Im Moment stand jetzt. Ja. Karel Geraerts hat ihn ja auch mehr oder weniger für unverkäuflich erklärt. Ich glaube schon, dass Schalke wird sich das hier gut überlegt haben. Sie hätten ja dann jetzt auch sagen können, nee, komm, wir haben jetzt den Tobi Mohr und jetzt holen wir Amash nicht. Also Amash wird offiziell auch als Rechtsfuß gelistet und klar, er kommt lieber über die linke Seite, aber und zieht dann gerne nach innen. Das Da sind das natürlich der Mann, das berühmte Beispiel Arjen Robben, der das ja auch, der ja auch im Grunde von der falschen Seite kam und dann den Abschluss gesucht hat. Mhm. Das liegt ihm wohl auch am Marsch, hat er ja heute auch im Grunde so gesagt, dass er dann quasi mit dem falschen Fuß abschließt oder quasi über die falsche Seite dann kommt, wenn man so will. Aber ich sag mal, als Rechtsfuß wird er natürlich auch rechts spielen können. Da ist ja im Grunde vielleicht so eine Stelle, dass man, wenn du jetzt 4-4-2 spielst oder wie wir Schalke System auch immer bezeichnen wollen, dass du rechts offensiv dann jemanden hast. Im Moment spielt Aydin da, also ich sehe ihn vielleicht sogar eher als Konkurrent für Aydin.
Ja.
Stand jetzt und dass eben Silla dann nicht auf die rechte Seite ausweichen muss, sondern dass Silla dann eben doch vorne in der Spitze bleiben kann. Also die Position sehe ich so, aber der kann glaube ich auch zentral spielen. Das wird jetzt vielleicht die Zeit auch erstmal zeigen, wo der wirklich hier am besten angesiedelt ist. Die Statistik von Amar schließt sich jetzt gar nicht so beeindruckend. Er kommt von einem Zweitliga-Absteiger aus Frankreich. Die sind letzte Saison Valenciennes. Die sind ziemlich sang- und klanglos. Sind die abgestiegen aus der zweiten Liga. Seine persönlichen Zahlen, Daten sind jetzt auch nicht so beeindruckend, dass man sagt, Mensch, den Jungen muss er holen. Aber Schalke hat den offenbar schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. Und da unterstelle ich mal immer, dass die Scouts und die Kaderplaner rund um Ben Manga, dass dieses Team, die sehen natürlich mehr als wir, wenn wir einen Zettel in die Hand gedrückt kriegen und drucken mal eben aus, der hat so und so viele Spiele gemacht, hat so und so viele Assists gemacht, die gucken sich den ja an und die werden ja tiefschürfendere Erkenntnisse haben als das, was wir uns so zusammen googeln. Also es ist jetzt schon meine Hoffnung, dass der tatsächlich ja, auf welchem Niveau auch immer, dass er helfen kann, dass er mal reingeworfen wird und dass man da vielleicht mal ein anderes Element auch im Schalker Spiel hat.
Es ist auch Ben Manga, der den Spieler geholt hat, das muss man ja auch mal sagen. Jetzt stell dir mal vor, André Hechelmann hätte Ilyes Amash mit diesen Werten eingekauft. Ich glaube, der Aufschrei wäre erstmal groß gewesen auf Schalke.
Der Aufschrei wäre groß gewesen. Du weißt ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Hechelmann auch ein bisschen Unrecht getan hat.
Ja.
Denn wenn man sich mal so anguckt, wer heute auch so alles auf Schalke spielt, dann ist da auch immer noch ein Teil Hechelmann drin. Oder zumindest die Perioden, an denen Hechelmann beteiligt war. Seguin, Schallenberg, Kalasch, der Trainer. Das war auch Knebel, Hechelmann, die den geholt haben. Also das sind jetzt schon mal so ein paar, die mir spontan anfallen. Mörkin, glaube ich auch. Tobi Mohr war Rufen Schröder.
Ja.
So, aber da steckt schon auch noch ordentlich Hechelmann drin. Aber ich bin bei dir, wenn der den geholt hätte, dann wäre Zeta und Mordio wäre geschrien worden. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Hechelmann sich das hätte leisten können oder ob der da überhaupt einen Blick für hatte. Nicht, weil er keine Ahnung hat, sondern Schalke kann sich das im Moment natürlich auch leisten, solche Transfers zu machen. Auch diese ganzen Perspektivtransfers. Du hörst ja im Moment, ist ja die fast am häufigsten benutzte Vokabel auf Schalke, ist ja Perspektive.
Mhm.
Perspektive, Perspektive. Und die Kaderplaner in den Jahren zuvor, die waren natürlich immer einem ganz bestimmten Saisonziel verpflichtet. Die letzten Jahre, das weißt du, für Schalke ging es immer darum, aufzusteigen oder drin zu bleiben. Darauf musstest du den ganzen Kader mit wenigen finanziellen Mitteln im Grunde abstellen. Und dann hättest du jetzt für so einen Steve Nuth oder auch für Mauro Salazar oder jetzt auch für Amash hast du vielleicht überhaupt keine Spielwiese gehabt. Jetzt haben sie sich ja bewusst zurückgenommen, was ja auch Sinn macht nach der vergangenen Saison und haben gesagt, naja, aufsteigen, wir können jetzt nicht von Aufstieg reden, weil, wie sagte Marc Wilmots im Interview mit uns, ich bin Realist, ich bin ja nicht verrückt, ich kann doch jetzt nicht vom Aufstieg reden nach der letzten Saison. Und das macht die Sache ja zumindest, was diese öffentliche Erwartungshaltung betrifft, so ein bisschen entspannter. Das heißt, du kannst jetzt auch mal links gucken, du kannst rechts gucken und kannst dir mal so ein paar Leute rauspicken, wie sie es jetzt auch machen. Komm, die holen wir jetzt einfach mal. Lassen die mal hier mitlaufen und gucken dann mal, was daraus wird. Du hast nicht diesen unbedingten Druck, auf ein bestimmtes Saisonziel hinzuarbeiten, wo du ganz genau sagen musst, so, ich hole den, damit der mir jetzt in dieser Saison fortkommen in die und die Richtung garantiert. Bei Hechelmanns Transferperiode war ja einfach das Problem, dass die ja alle erst mit Verspätung gezündet haben, Schallenberg, Seguin. Und da weiß ich halt nicht, konnte er da was für oder an wem lag es? Lag es an den Spielern, lag es am Trainer? Keine Ahnung.
Werden wir nicht mehr herausfinden.
Nein.
Werden wir nicht mehr herausfinden. Lass uns nochmal über die drei Spieler ganz kurz sprechen. Also Steve Nuth ist Perspektivspieler. 30. Juni 2029 sein Vertrag. Emis Hamasch hat ein Jahr weniger. 30. Juni 28 ist eine Soforthilfe, hat die Rückennummer 24 bekommen.
Soll eine Soforthilfe sein.
Soll eine Soforthilfe sein, hat die Rückennummer 24 bekommen.
Ja.
Wer hatte die in der vergangenen Saison?
Weiß ich wirklich nicht. Drexler? Ah, okay.
Das fand ich dann schon wieder ein bisschen, ich möchte die Situation gar nicht mehr bewerten, weil es mir selber sehr schwer fällt, was ist richtig, was ist falsch. Aber der Drexler war ja auch mit dabei gestern beim Aufwärmtraining.
Hat er auch.
Ja, aber ich meine, gestern waren sie ja zum ersten Mal und dann kriegt der Neue die 24 und der Dominik hat gar keine Rückennummer.
Du wertest das als Zeichen, dass man ihm jetzt endgültig zeigen
muss. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Timo Baumgartl hat sich dafür entschieden, bei der U23 wieder mitzutrainieren. Dominik Drexler sagt jetzt, nee, ich bin jetzt Solist.
Ja, ist auch, wenn ich das richtig beobachte, dann parkt er jetzt auch immer auf einem ganz anderen Parkplatz. Der parkt, glaube ich, jetzt immer und ich vermute, das macht er nicht freiwillig.
Ich würde es nicht sagen, wo. Lass uns das nicht sagen.
Okay, gut. Ja.
Auf jeden Fall ganz
in der Nähe, also immer noch fußläufig zu erreichen, bevor sich jetzt jemand Sorgen macht. Auf jeden Fall nicht mehr auf dem eigentlichen Profi, auf dem Parkplatz des Profi-Leistungszentrums. Ja, okay.
Gut, und es ist ja kein Geheimnis, wenn ich dann sage, ich kam letztens immer mit einer Plastiktüte vom Training, aber gut. Auf jeden Fall bleibt es abzuwarten und ganz spannend, wie sich die ganze Sache noch weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass wir nochmal jetzt darüber sprechen müssen, dass genau die Spieler wie Baumgartl, Fährmann, Drexler Verträge angeboten bekommen haben, teilweise sogar besser dotiert als die jetzigen. Ich glaube, da haben wir einfach zu wenig Informationen, zu wenig Hintergrundinformationen, um das bestätigen zu können und uns auch ein Urteil darüber bilden zu können, weil
ein Urteil ohnehin nicht drüber bilden. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, das ist die persönliche Entscheidung der Spieler. Und wenn Ralf Fährmann keinen Bock hat, nach Ungarn zu gehen, dann ist das seine. Da hat er ja wohl ein Angebot oder da soll er ein Angebot ja gehabt haben aus Budapest. Wenn er für sich persönlich mit seiner Familie entscheidet, will ich nicht, dann ist das seine persönliche Entscheidung und da hat ihm überhaupt keiner reinzureden. Da können wir sagen, Mensch, Budapest ist doch eine tolle Stadt und wäre doch mal ganz prima, aber denke auch immer dran, Ralf Fährmann hat zwei Auslandserfahrungen gemacht in, ich glaube, Norwich City war es und Brandbergen und das waren nicht die allerbesten. Also ist das doch ihm selber überlassen, aber wir werden nochmal drüber reden müssen, nämlich wenn wir Ende August haben, denn dann ist natürlich, das ist quasi der Stichtag.
Ich glaube, da wird aber nichts mehr passieren. Kommen wir zum letzten noch, den haben wir jetzt so ein bisschen unterschlagen, den Bruder von Rodrigo, auch Vertrag bis 30. Juni 28 unterschrieben. Er ist dann auch ein Perspektivspieler mit der Wahrscheinlichkeit, aber dass er bei der zweiten Mannschaft schon mal zum Einsatz kommen wird. Und nochmal zu Steve Nuth, da hatte ich einen letzten geilen Kommentar gelesen. Da schrieb einer auf X, wie findet man so einen Spieler? Das ist einfach krank, positiv gemeint. Ne? Und Ben Manga hat natürlich so auch ein bisschen erklärt. Ne? Er ist halt derjenige, der gesagt hat, ich kann ja gar nicht bei den Großen gucken, bei Leverkusen, bei Bayern, bei Leipzig. Richtig. Ich muss ja da irgendwo anders hingucken.
Richtig, also Ben Manga ist offenbar schon jemand, der geht dahin mit seinem Team.
Ja.
In der Fußballsprache würde man sagen, der geht dahin, wo es weh tut.
Ja.
Aber um jetzt mal so ein bisschen Wasser in den Schalker Wein auch zu gießen, das ist natürlich auch schon ein Beleg dafür, ein Zeichen, dass die Spieler oder die Top-Talente auf nationaler Ebene oder auch hier aus dem erweiterten Auslandumkreis, dass Schalke da vielleicht nicht mehr die ganz, ganz, ganz große Rolle spielt, sondern dass du schon Schwierigkeiten hast im Vergleich zu Bayer Leverkusen oder halt auch zum BVB, um jetzt mal die Vereine aus der Nähe zu nennen, dass du schon Probleme hast in diesem Bereich, denen Paroli bieten zu können. Du darfst nicht vergessen, von den vergangenen 4 Jahren spielt Schalke jetzt das dritte Jahr zweite Liga. Und das kommt natürlich bei jungen Spielern, da kannst du Knappenschmiede, alles toll, Norbert Elbert, super, aber die gucken natürlich auch, ja, die interessieren sich nicht mehr dafür, ob die 97 den UEFA Cup gewonnen haben, ob die danach noch dreimal Pokalsieger waren. Der letzte Titel ist von 2011. Und ich glaube schon, dass das vielleicht andere Clubs aus dieser Sicht denen eine spannendere Perspektive bieten können. Und deswegen müssen Ben Manga und Co. in Gewässern fischen, die wir gar nicht kennen. Ben Manga hat ja irgendwann auch mal gesagt, als wir mal so ein Hintergrundgespräch auch mit ihm hatten, direkt zu Beginn, er hat gesagt, wir werden Spieler holen, die kennt ihr gar nicht, deren Namen habt ihr noch nie gehört. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass man auch die Vereine, wo die herkommen,
die Akademie,
noch nie gehört hat. Oder nimm den Verein von Moussa Sylla. Mhm. Ich beschäftige mich seit zig Jahren mit Fußball, aber die habe ich, glaube ich, auch vorher nicht auf dem Schirm.
Zweite Liga. Zweite Liga Frankreich. Hat auch schon gegen Amash gespielt.
Die haben schon gegeneinander gespielt,
Ja, hat es ja auch schon gesagt, ne? Amash ist ja mit Valenciennes abgestiegen. Richtig deutlich abgestiegen. Also auf Platz 19. Der vorletzte Platz waren irgendwie 10 Punkte Abstand oder so. Möchte jetzt nicht genau sagen. Ich wollte noch den Gedanken ausführen von dem, was ich gelesen habe. Also wie findet man so einen Spieler einfach krank, im positiven Sinne? Und das fand ich jetzt am witzigsten. Unsere ehemalige Scouting-Abteilung wusste nicht einmal, dass Kamerun ein Land ist.
Ja, kann man...
ist ich, einfach nur witzig.
Glaube ich schon, dass sie das wussten.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, die haben auch andere Sorgen gehabt oder andere Nöte, die sie befriedigen mussten. Und jetzt warten wir auch überhaupt erstmal ab, wie sich das Ganze so entwickelt. Entscheidend ist ja jetzt, wie engmaschig wird der hier betreut, weil du darfst ja eins nicht vergessen. Der hat seine anderthalb Stunden Training am Tag, hat keine Spielperspektive wahrscheinlich. Mhm. Denn der spielt jetzt im Training alles in Grund und Boden. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, wäre der denn, die Frage muss ich jetzt mir wirklich selber stellen, die habe ich für mich noch gar nicht beantwortet. Stell dir mal vor, der ist im Training eine Bombe. Der haut die alle weg.
Ob er überhaupt spielen dürfte.
Und Karel Gerhard sagt, den Jungen, den muss ich sofort bringen. Wäre er denn für die Profis spielberechtigt?
Ja, eigentlich schon. Ne? Also ich habe das auch so verstanden, dass man mit ihm ja plant, dass er jetzt auf jeden Fall auch beide Perspektivspieler, Salazar und Nuth, sollen bei der ersten Mannschaft bleiben. Die werden da definitiv mittrainieren. Und bei Steve Nuth ist es so, dass man im Winter dann sagt, hey, entweder ist er was für uns und er hat sich bis dahin entwickelt, hat trotzdem keine Spielpraxis, wir haben 2 Partnervereine, dann geht er dahin.
Ja.
Ansonsten, warum nicht? Also gehe ich schon davon aus,
dass... Also du meinst, er wäre für die U23 nicht einsatzfähig im nächsten Halbjahr, aber für die Profis ja, okay.
Könnt ihr mal, wir haben bestimmt da Fachleute auch draußen sitzen.
Werden wir uns natürlich auch mal dann
kümmern. Könnt ihr uns aber auch gerne.
Aber ich seh die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ gering. Er hat ja einfach auch noch ein paar Leute vor sich. Also der müsste jetzt schon, der müsste jetzt wirklich schon richtig durchstarten. Worauf ich hinaus will im Grunde, wie wird er jetzt auch betreut? Weil das haben wir ja schon oft erlebt, dass dann Spieler hier waren aus fremden Ländern, aus fremden Kontinenten, die wurden dann im Grunde sich selbst überlassen. Also den halte ich jetzt auch für eine ganz spannende Aufgabe für das Schalke-Integrationsteam, dass die sich einfach wirklich um den kümmern, dass der sich hier zu Hause fühlt. Weil sonst habe ich die Befürchtung, wenn er jetzt sportlich nicht so überragend ist, dass wir im Dreivierteljahr dann im Grunde nichts mehr von ihm hören, dass das im Grunde dann unter ferner liefen wird. Also der muss jetzt auch dementsprechend betreut werden, dass das hier dann auch funktionieren kann.
Dafür ist das Team ja jetzt auch da. Also ein guter Gradmesser, wie du es gerade schon gesagt hast.
Ja, wie wird das funktionieren? Haben sie aber früher auch schon immer gehabt. Es gab ja schon immer Integrationsbeauftragte, aber da weiß man dann auch nicht, warum das hin und wieder dann nicht so funktioniert hat. Aber jetzt, wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich eine Herausforderung.
Ja. Norbert, wir sind weit fortgeschritten.
Okay.
Wir haben jetzt 70 Minuten auf der Uhr. Du hast am Anfang unseres Podcasts gesagt, du hättest noch so, du möchtest noch so einen Schmankerl zum Ende.
Ein Schmankerl. Nein, kein Schmankerl. Ich freue mich für Leo Greimel.
Mhm. Also ich nicht, weil er hat wirklich Pech mit seinem neuen Verein. Die haben wirklich ganz komische Trikotfarben.
Okay.
Boah, schwarz-gelb.
Gut, ja.
Nein, ich weiß, was du sagen willst.
Ich vermute mal, dass man ihm das vorher nicht gesagt hat.
Das weiß ich nicht.
Nach der Vertragsunterzeichnung offenbart hat und dass er da aber schon unterschrieben hat, ja, und dann auch gesagt, ja, hat,
so wird's sein.
Ach komm, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Nein, Leo Greimel, wenn wir uns erinnern, auf Schalke dann offenbar nicht mehr als Hilfe eingeplant, obwohl er ja wieder fit war und hat aber jetzt in den Niederlanden in der Eredivisie 2 Spiele am Stück gemacht, über 90 Minuten und unter anderem ein 2:1 gegen Ajax eingefahren.
Erstes Spiel verloren, zweite gewonnen.
Und gegen die gewinnst du ja wahrscheinlich auch nicht so im Vorbeigehen. Er war beides Mal 90 Minuten dabei. Ich freue mich wirklich für ihn, weil ich glaube, das ist ein ganz sympathischer Junge, wird ja auch jeder bestätigen, der hier mit ihm zu tun hatte, der ja hier auch wirklich riesiges Verletzungspech hatte. Mhm. Bin aber gleichzeitig auch ein bisschen irritiert, dass das so jetzt mal...
Wir haben eine Innenverteidiger-Problematik und da spielt einer, genau.
Aus der beruflichen Sicht, wir haben ja möglicherweise irgendwann mal ein Innenverteidiger-Problem oder es droht mal problematisch zu werden oder könnte problematisch werden. Du gibst Leo Greimel ab und der spielt jetzt in Holland alles an die Wand. Mhm. Tja, na gut.
Ja, das ist tatsächlich schon eine Geschichte. Aber die werden sich dabei was gedacht haben.
Da gehe ich von aus und vielleicht
wollte er ja oft,
da hat er sich gesagt, hier irgendwie Schalke steht für mich unter keinem guten Stern und lasst mich einfach nochmal irgendwo einen Neuanfang probieren. Aber wir werden das im Auge behalten und wenn Leo Greimel jetzt mit Breda, na, ich glaube, für die ist der Klassenerhalt das Ziel, wenn er mit Breda die Klasse erhält und Schalke bekommt irgendwelche Probleme, dann werden wir natürlich ganz schlau wieder sagen, ja, wie kann denn Schalke den Leo Greimel gehen lassen?
Ja,
das ist ja das Schöne an unserem Job. Dann können wir ja wieder sagen, ja, hätte man doch damals schon.
Lass uns über andere Dinge noch kurz müssen. Vor Schluss sprechen. Du hattest was angesprochen, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, wie kriegen wir da die Kurve hin? Lass uns nochmal zurück zum DFB-Pokal mal gucken. DFB-Pokal, großes Lob an das Marketing des FC Schalke 04. Nur für den DFB-Pokal gibt es einen neuen Ärmelsponsor. Das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen.
Ja, neuer Ärmelsponsor. Naja,
ein Ärmel, nur für den DFB-Pokal.
Ja, wir müssen, also die waren schon vorher Sponsor. Die
waren aber jetzt schon auf dem Ärmel.
Sind jetzt befördert worden oder aufgerückt in die Kategorie der Premium-Partner und sind auch Ärmelsponsor im DFB-Pokal. Ja, gibt da noch immer Stimmen, die sagen, wäre vielleicht besser gewesen, wenn man noch ein völlig neues Unternehmen mal wieder dafür begeistert hätte, weil die waren ja schon oder die sind ja schon Sponsor. Insofern wird sich das möglicherweise auch finanziell jetzt nicht ganz so gravierend auswirken, wie als wenn man einen völlig neuen Sponsor hätte. Generell hoffe ich aber einfach mal, dass sich das Beflocken der Trikots mit dem neuen Logo auch lohnt. Denn du weißt, in den letzten Jahren war die zweite Runde jeweils Endstation.
Worauf ich aber hinaus wollte, Bochum hat ja Ähnliches.
Ja.
Der war auch extra für DFB. Ja, ja, ja. Und die Geschichte, wenn sie wirklich so stimmt.
Das Thema hat sich schon erledigt.
Haben auch ein DFB, aber jetzt kommt es ja. Also das Thema hat sich erledigt, weil sie ausgeschieden sind. Ja. Aber die haben nicht mehr mit diesem Trikot gespielt, weil es nicht fertig war.
Ja, und jetzt wird in irgendeiner Fabrik werden gerade Millionen von Grönemeyer Ärmeltrikots beflockt und Bochum ist schon aus dem Pokal ausgeschieden. Ja, überleg dir mal sowas. Da kannst du sehen, wie schnelllebig der Fußball ist.
Ja. Aber Sponsoren ist ja auch so ein Thema, ne? Und wir haben ja einen neuen Hauptsponsor, Sun Minimil. Da gibt es ja viele, die sagen, meine Güte, wie kann man denn mit solch einer Marke zusammenarbeiten? Und die Bild hat berichtet, ich bin nicht im Thema. Also ich, ich, ich möchte gar nicht im Thema sein, weil mir das einfach zu, das hat mir einfach nicht gepasst, weil Schalke hat lange einen Hauptsponsor gesucht, hat dann einen gefunden und im nächsten Nachgang, nächsten Schritt sehe ich dann schon wieder ganz viel Negatives. Das wollte ich in dem Fall nicht an mich ranlassen, weil ich gerade im Urlaub war.
Okay.
Und darum habe ich die ganze Problematik gar nicht so mitbekommen, ja, und kann es auch gar nicht beurteilen und gar nicht einschätzen.
Wälzt die Problematik jetzt auf mich quasi?
Ja. Was hat denn die Bild-Zeitung denn da berichtet?
Ja, ich muss gestehen, ich habe es auch nicht im Detail gelesen. Es ging offenbar um das Vorstrafenregister des Geschäftsführers von San Minimil. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht minimal sage. Das wäre natürlich.
Das wär ja, natürlich ist auch minimal, das Minimil.
San Minimil. So. Ja, ja, wie gehen wir jetzt mit der Geschichte um? Es gibt ja dann auch wieder ganz viele Leute, die sich darüber aufregen, dass die Bild überhaupt die Geschichte macht. Das würde ja jetzt schon wieder diese Aufbruchstimmung auf Schalke so ein bisschen abtöten. Aber da muss ich dann immer sagen, also dafür sind Zeitungen oder Medien nicht da. Also wir sind nicht dafür verantwortlich, um eine Aufbruchstimmung zu machen, zu erzeugen. Wir machen gerne mit, wenn was Gutes ist, aber umgekehrt hast du natürlich auch eine Verantwortung, eine Pflicht, auf solche Dinge dann auch mal hinzuweisen. Und das hat die Bild gemacht. Haben wir das ganze Register von dem Geschäftsführer von San Minimil sich rausgepickt und da gab es dann wohl tatsächlich einige Dinge, die abseits des grünen Bereichs lagen. Aber was fangen wir jetzt damit an? Da bewegen wir uns natürlich auf einem schmalen Grat. Zum einen denke ich, und das hat Matthias Tillmann ja auch gesagt, mal als wir mal so ein Hintergrundgespräch hatten, also Schalke war das alles bekannt. Du checkst ja vorher so einen Sponsor, sowohl Sports 5, die das ja wohl alles eingestielt haben, als auch Schalke. Da gibt es dann halt eine Liste mit bestimmten Kriterien, die du prüfst. Und das hat Schalke getan und das war bekannt und San Minimil wäre auch, oder die San AG wäre auch sehr offensiv mit diesem Thema von Anfang an umgegangen. Das sind alles Dinge, die liegen wohl auch ein paar Jahre zurück. Es sind alles irgendwelche Wirtschafts- oder steuerlichen Vergehen, die da eine Rolle spielen. Das ist alles nicht erfreulich. Ich würde mir für Schalke auch einen Sponsor wünschen, der die Taschen aufmacht und Schalke 4 oder 5 Millionen, das ist so die Kategorie, in dem sich der Deal bewegt, pro Jahr hinblättert und wo ganz Deutschland applaudiert und sagt, ach guck mal, da hat Schalke aber, toll, ist aber super, fantastisch, also großartig, der ist ja wirklich über jeden Zweifel erhaben. Nur ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich bin keine moralische Instanz, da habe ich überhaupt keine Legitimation zu, um das moralisch zu beurteilen, zu bewerten. Es ist sicherlich nicht schön, aber wo fangen wir da an? Dann geh doch mal im ganzen Wirtschaftsleben in Deutschland, geh doch mal alle durch, ob da wirklich alles 1000-prozentig völlig unbefleckt ist, ob da wirklich die weiße Weste das vorherrschende Kleidungsstück ist. Lass uns doch einfach mal anfangen. Ich schwinge jetzt mal eine ganz große Keule. Dann dürfte der VfL Wolfsburg und Volkswagen, müsste man doch auch sagen.
Naja, stimmt.
Volkswagen, die waren doch auch mal an einem, da war doch auch mal ein großer Skandal. Und da musste doch der Winterkorn, Aufsichtsratschef war er, glaube ich, der hatte doch auch erheblichen Ärger mit der Justiz. Oder nimm mit Verlaub, bei allem Respekt, das ist ja nun mal Fakt, nimm den FC Bayern München, Uli Hoeneß. Meine ich jetzt überhaupt nicht böse, meine ich völlig wertfrei. Es ist ja nun mal eine Tatsache, so, dass er auch in Haft war. Und da kannst du, glaube ich, wir können jetzt alles abklopfen und dann landen wir auch irgendwann bei der San AG und landen hier bei diesem Geschäftsführer, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wie er heißt, und dann muss er auch sagen, ja, ist nicht schön. Besser wäre, wenn er völlig, völlig clean wäre, wenn die ganze Firma, dann gibt es ja auch immer noch Diskussionen um das Produkt und über diese Kryptowährungsgeschichte da, kann ich alles nicht beurteilen. Aber für Schalke ist erstmal wichtig und den Luxus unter verschiedenen Sponsoren jetzt auswählen zu können, die dieses Geld zahlen, den hat Schalke, glaube ich, nicht. Mhm. Also die Zeiten sind vorbei. Schalke ist Zweitligist. Das merkst du einfach auch auf der Sponsorenebene. Und du bist jetzt nicht mehr in der Position, dass du die Sponsoren bei dir antanzen lassen kannst und sagst, so, wen sollen wir denn nehmen? Haben wir hier, wir nehmen uns lieber den, weil der ist, der hat keine Vorstrafen oder wie auch immer. Du bist froh jetzt erstmal, dass du die hast. Wichtig ist, dass die Kohle zahlen. Für die erste Saison haben sie ja wohl schon bezahlt. So, und wichtig ist auch, dass da jetzt nichts mehr nachkommt. Wenn jetzt irgendwas Aktuelles jetzt wieder noch passieren würde, dann hätte ich da auch meine Probleme. Dann würde ich sagen, okay, jetzt müsst ihr aber mal gucken, ob das alles noch mit auch mit Schalke Leitbild oder wie auch immer, ob das alles noch zusammenpasst, ob da nicht vielleicht sogar dann mal irgendwie der Ehrenrat oder wer dafür zuständig ist, ob der da nicht mal sogar eingreifen muss. Aber solange das alles jetzt Jahre zurückliegt und solange die Dinge so sind, wie sie jetzt sind, finde ich, brauchen wir da eigentlich gar nicht groß zu diskutieren, dass das nicht die Wunschlösung ist. Das muss man einfach so schlucken. Aber dann, finde ich, muss man auch irgendwann mal zur ganzen Branche kommen und gucken. Wenn ich beispielsweise sehe, jetzt bin ich gerade mittendrin, wenn ich sehe, dass Wettanbieter mittlerweile ja auch Sponsor, glaube ich, beim DFB sind oder bei der DFL und dass viele Vereine, Schalke, glaube ich, auch Wettanbieter als Partner haben. So, dann frage ich mich ja, was ist denn schlimmer? So ein Fertigprodukt, was mich fit oder gesund machen soll, oder die Vorstrafen, die er vor vielen Jahren sich mal eingefangen hat, oder Unternehmen, die den Leuten beim Wetten das Geld aus der Tasche ziehen. Da müsste man dann ja auch mal drüber diskutieren. Jetzt rede ich mich, glaube ich, hier um Kopf und Kragen.
Genau. Aber
ist doch wahr im Grunde. Ne? Ich meine, dann müssten wir bei allem, was man tut, müsste man sofort den moralischen Ansatz haben und finden. Und ich glaube, da würden dann aber ganz viele Kooperationen und ganz viele Verträge irgendwo zumindest Zweifel zulassen.
Apropos Wettanbieter, viele Grüße nach Köln.
Ich muss mich erstmal beruhigen wieder.
Zu deinem FC Hönichen oder wie die?
Die Hansestadt Hönchen.
Die
haben sich schon lange nicht mehr
gemeldet. Ja, hallo, wo seid ihr denn? Und
in der zweiten Liga sind sie.
Danke an den ersten FC Köln. Die haben mir nämlich alles kaputt gemacht gegen Elversberg. Ich habe alles, mein ganzes Geld, was ich noch auf meinem Konto von einem Wettanbieter hatte, alles auf Köln gesetzt und dann spielen die 2-2 gegen Elversberg.
Weißt du bist nämlich der klassische Fall, dass
jetzt riechst du aber noch Worte.
Nein, ich will es nicht sagen. Nein, nee. Alles gut.
Ja, ich...
War das denn? Das war zweite Ligaspiel, oder?
Ja, das letzte Spiel, zweiter Spieltag.
Und du hast den kompletten Spieltag, hast du tendenziell richtig gehabt, oder wie viel?
Nee.
Viel
hast du? Ich bin ja eigentlich einer, der... Ich wette gerne, aber ich bin derjenige, der ungern finanzielle Mittel einsetzt, um wetten zu können.
Ah, okay.
Und es gibt manchmal sehr viele Aktionen. Und auch zum Start der zweiten Liga gab es eine Aktion, da habe ich dann Geld geschenkt bekommen quasi und mit dem gewettet. Und habe mich auf 48 Euro hochgearbeitet. Und diese 48 Euro hatte ich dann eingesetzt bei einem Spiel, ich weiß nicht mehr. Irgendwann waren es dann irgendwie 78 Euro. Und dann habe ich gesagt, boah, jetzt zahle ich aus. Ach nee, komm, Köln gegen Elversberg.
Ah, siehst du, das war der Fehler.
Mist.
Ja. Ich mache das schon seit zig Jahren nicht mehr. Und so habe ich damals wirst du gar nicht mehr kennen, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, als OZ rauskam.
Klar kenne ich OZ.
Gibt es das noch, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Da konnte man immer, da musste man aus bestimmten Spielvorschlägen, musste man drei richtige Tendenzen haben.
Ja, OZ gibt es noch.
Und ich dachte immer, naja, ich bin ja
blockiert.
Ich bin ja staatlich geprüfter Sportredakteur, bin ja auch so ein ganz schlaues Kerlchen. Ja. Das wird dir doch wohl gelingen, drei Spiele mit richtiger Tendenz vorherzusagen und plante eigentlich schon, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und mich nur noch quasi über OZ zu finanzieren. Das ist dann aber dreimal so krachend in die Hose gegangen, dass ich gesagt habe, nee, mach's mal doch lieber, muss den Job dann doch weitermachen und verzichtest auf OZ.
Zum Glück, sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Aber kennst du die Elberwette? Kennst du ja auch, ne?
Lotto Toto Rennquintett, ja.
Habe ich auch gemacht. und war noch relativ jung und unbedarft und habe mich auch gar nicht so mit beschäftigt, wie hoch denn die Quoten dann so sind, ne? Und habe gesehen, dass Freunde das auch gemacht haben und haben da ab und zu mal ein paar Mark verdient und dachte, das mache ich auch. Und dann kam dieser legendäre Spieltag, wo ich dreimal 11 Richtige hatte.
Ach, überleg mal.
Dreimal 11 Richtige. Ich bin fast ausgeflippt. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so ein Glück haben? Ich weiß nicht, wie viele Spiele da man sich wählen konnte. Und ich hatte dreimal 11 Richtige. Es war kein DFB-Pokal.
Und dann sitzt du heute noch hier und plauderst mit mir.
Ja, habe ich auch gedacht. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt kommt die dicke Kohle. Ja. Was meinst du, was ich bekommen habe?
Ich weiß gar nicht mehr, wie die Einsätze da waren. Keine Ahnung.
Also ich habe, glaube ich.
Klingt nach relativ wenig.
Pro Tipp ein ich weiß, ob's, war schon Euro? Ich weiß es gar nicht. Durfte ich da überhaupt schon wetten? Also ich habe nichts gewonnen. Also ganz wenig. Ich glaube, ich habe meinen Einsatz nicht mal ganz verdoppelt. Weil halt, die waren wohl so offensichtlich, die Wetten oder die Spiele. Und da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Das war eine Lehre, das habe ich nie wieder gemacht.
Da hast du nur noch auf Außenseiter gesetzt und
da habe ich natürlich
bist bitter enttäuscht worden.
Genau.
Ja, aber so. Lass uns jetzt hier nicht im Wettgeschäft.
Nee, aber Odds-Zeit gibt es. Wir müssen vielleicht noch die anderen erwähnen: Bet & Win, Tipico, wie sie alle heißen.
Tipico ist ja sogar Axel Hefer.
Nee, das ist doch. Ja?
Vorstandschef, ja, natürlich, oder nicht?
Tipico?
Oder nicht?
Nein, der hat doch was mit Reisen an der Brause.
Trivago war mal.
Trivago
war mal. Nein, das ist doch. Bei echt? Trivago sind die doch nicht mehr. Da kommen noch Matthias Tillmann und Axel Hefer kommen doch von Trivago.
Tipico.
Die sind jetzt bei. Oder Axel Hefer ist jetzt Tipico.
Und ist doch
sogar zum Vorstandschef neulich aufgestiegen. Ja, klar. Krass. Also, Wetten sind eine super Sache.
Ja.
Nein, nee, bleibe ich bei.
Ich werde jetzt so langsam die Musik einspielen. Wir haben fast 90 Minuten rum und ich sage schon mal vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Hättest du eine Idee, wie ich diese Ankündigung des Podcasts betitel? Du bist ja auch so ein Überschriftenweltmeister.
Boah, Transferoffensive Abteilung. Kaderplaner bläst zur Abteilung Attacke. Das können wir verbinden mit dem, neulich hatte Fio, der Schalke-Trompeter, seinen Jahrestag.
Ja.
Ben Manga bläst zur Attacke.
In 11 Tönen aber.
Sozusagen.
Nicht 10, steht schon bei uns drin. Ja gut, dann machen wir das so. Attacke, Ben Manga bläst zur Attacke. Ich danke dir.
Danke dir auch.
Danke euch fürs Zuhören. Meldet euch bei uns, gebt uns Kommentare und hört uns nächste Woche wieder.